NDR Info. Echo des Tages.
Mit Andreas Teska, guten Tag. In Großbritannien sind die Brexit-Gespräche zwischen Regierung und Opposition gescheitert. Im Missbrauchsfall von Lüchte liegt die Anklageschrift vor und Rente mit 25. Laura Dahlmeier beendet ihre Karriere. Mehr zu diesen Themen im Verlauf der Sendung. Beginnen aber wollen wir mit einer umstrittenen Innovation im Verkehr. Das Straßenbild in Deutschland wird sich verändern und zwar sehr bald. Denn was im Ausland schon üblich ist, wird nun auch hierzulande erlaubt. Der Bundesrat hat heute den Weg freigemacht für Elektro-Tretroller. Allerdings besteht die Länderkammer darauf, dass die bis zu 20 Kilometer in der Stunde schnellen Gefährte nicht auf Gehwegen herumkurven dürfen. Das hatte Bundesverkehrsminister Scheuer ursprünglich erlauben wollen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Sabine Müller.
Sie werden jetzt schnell kommen, die E-Tretroller in Deutschland. Na endlich, findet der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen.
Wie kann das eigentlich sein, dass die in Madrid und Paris schon ewig fahren, aber eben in Berlin noch nicht? Und das liegt eben daran, es hat 3 Jahre gedauert, bis der Bund den Verordnungsentwurf vorgelegt hat.
Und diese Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer haben die Länder dann noch mal kräftig bearbeitet. Nun wird gelten, wer bald mit maximal 20 Stundenkilometern auf einem E-Scooter unterwegs sein will, der muss mindestens 14 Jahre alt sein und er darf nicht auf dem Gehweg fahren, sondern muss Radwege nutzen, auch wenn er ein relativ langsames Modell fährt. Gibt es keinen Radweg, muss der E-Tretroller auf die Straße. Der Weg sei frei für eine vernünftige Regelung, lobte der grüne Bremer Verkehrssenator Joachim Lohse.
Das ist gut so. Denn wir brauchen jede Option, um die Verkehrswende in den Städten voranzubringen.
Die Hoffnung ist, dass die neuen E-Tretroller Menschen dazu bewegen, vor allem für kurze Strecken auf das Auto zu verzichten, etwa für den Weg von zu Hause zur Bahnhaltestelle. Die Deutsche Bahn hat schon angekündigt, dass die E-Scooter kostenlos mit an Bord dürfen, zusammengeklappt unter oder über dem Sitz verstaut. Vor allem in den großen Städten stehen Anbieter von Leihrollern schon in den Startlöchern. Die saarländische SPD-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger rief die Firmen zu fairem Verhalten auf.
Ich appelliere auch an diese Unternehmen, das nicht einfach mit der Brechstange tun zu wollen, sondern in guter Kooperation. Denn am Ende des Tages wird das auch über die Akzeptanz dieser neuen Mobilitätsform entscheiden.
Aus anderen Ländern wird von geradezu chaotischen Verhältnissen berichtet, weil Firmen die Städte mit Leihrollern fluten und die dann kreuz und quer auf den Bürgersteigen stehen oder kaputt herumliegen. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb feste Stationen für die Roller. Kritiker äußern zudem Sicherheitsbedenken. Die Forderung, die Tretrollernutzung erst ab 15 Jahren zu erlauben, fand im Bundesrat keine Mehrheit. Die Fahrer müssen keinen Helm tragen und brauchen auch keinen Führerschein. Anders als bei Fahrrädern gibt es für die E-Tretroller aber eine Versicherungspflicht. Verkehrsexperten warnen davor, dass es auf Deutschlands Straßen bald noch enger und gefährlicher werde. Schon jetzt gäbe es auf Radwegen und auf Straßen, die sich Autos und Fahrräder teilen, zu wenig Platz. Annika Minken vom Verkehrsclub Deutschland.
Das heißt, wir müssen ganz dringend umverteilen. Das heißt, wir können nicht mehr länger auf die Verkehrswende warten, sondern müssen schauen, dass Fuß und Rad mehr Platz bekommt.
Verkehrsminister Andreas Scheuer begrüßte die Bundesratsentscheidung und versprach schnelle Umsetzung. Schon vor der Sommerpause könne es richtig losgehen, erklärte er, also Ende Juni.
Elektro-Tretroller auf deutschen Straßen. Eine überfällige Modernisierung oder eine überflüssige Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Angela Ulrich.
Ja, ich habe es getan. Bei meinem letzten Paris-Besuch bin auch ich auf einem E-Tretroller am Ufer der Seine entlang geflitzt. Macht Spaß, der Roller ist einfach auszuleihen und eben irgendwo auch wieder abzustellen. Und da liegt ein Problem. Haufenweise liegen in Paris Elektroroller kreuz und quer auf den Gehwegen herum, manche in der Seine versenkt. Ein Gesetz des Dschungels, eine E-Scooter-Anarchie, beklagt die französische Verkehrsministerin. Und bisher sind dort nur rund 15.000 Roller im Einsatz. Bis Ende des Jahres könnten es 40.000 werden. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde es wichtig, nach neuen Mobilitätskonzepten zu suchen. Und wenn E-Tretroller wirklich Autofahrten überflüssig machten, nur zu. Allerdings habe ich die Sorge, dass es vor allem die letzten 800 Meter Fußweg von der S-Bahn ins Büro sein könnten, die künftig per Roller geflitzt werden. Also genau die, die die allermeisten sonst eben zu Fuß gegangen wären. Bitte, liebe Bundesregierung, liebe Kommunen, seht nach Paris oder auch nach Barcelona. Also weg mit den Rollern von den Gehwegen, da hat Verkehrsminister Scheuer schon mal was richtig gemacht. Jetzt muss der Bundesverkehrsminister weitergehen, klare Regeln schaffen. Zum Beispiel sollte es hohe Bußgelder geben für die E-Scooter-Fahrer, die doch auf den Gehwegen kurven. Verpflichtende Stellplätze, mindestens klare Parkanweisungen, damit die Roller eben nicht überall herumliegen. Kontrolle inklusive. Dass Ärzte vor Verletzungsgefahren warnen, weil sich Autofahrer nur schwer auf die Rollerfahrer einstellen könnten, darüber muss ich allerdings schmunzeln. Autofahrer müssen schon immer genauso auf Radfahrer aufpassen. Gut also, wenn sie künftig ihre Augen noch größer aufreißen und noch mehr Acht geben müssen auf die ungeschützten Rollerfahrerinnen und Fahrer. Hier genau zeigt sich allerdings, was weiterhin fehlt. Ein Konzept, das den Straßenraum neu verteilt. Zugunsten von Rad, Roller, öffentlichem Nahverkehr und zu Ungunsten des Autos. Wenn Mobilität umweltfreundlicher werden soll, und das muss passieren, um unserer Gesundheit und des Klimaschutzes willen, dann muss das Auto zurückgedrängt werden. Doch darum geht es in Andreas Scheuers E-Scooter-Gesetz nicht, sondern um hippen Fahrspaß. Daher E-Scooter ja, und zwar mit intelligenten Regeln und über Symbolpolitik hinaus ein Mobilitätskonzept, das diesen Namen verdient. Dann würde ich es auch in Berlin wieder tun.
Angela Ulrich kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Kindesmissbrauch, Waffenschmuggel, Freiheitsberaubung und Folter. Das sind nur einige der Vorwürfe gegen die Colonia Dignidad. Eine von dem deutschen Paul Schäfer 1961 in Chile gegründete Siedlung, die später die wohlwollende Unterstützung genoss des Diktators Pinochet und von deutschen Stellen lange unbehelligt blieb. Mittlerweile ist die Siedlung geschlossen, Schäfer verurteilt und später in Haft gestorben. Aber die Opfer leiden noch immer unter den Spätfolgen dessen, was sie dort erlitten haben. Heute hat eine Kommission von Bundesregierung und Bundestag ein Hilfskonzept für die Überlebenden vorgelegt. Mehr dazu von Vera Wolfskämpf.
Kein Geld kann die Leiden der Opfer aufwiegen. Das wissen auch die Mitglieder der Kommission. Die Vertreter von Bundestag und Regierung haben in den letzten Monaten mit Betroffenen, Opfergruppen und Experten gesprochen. Michael Brandt war für die CDU-CSU dabei.
Diese Horrorkolonie mit einem pädophilen Sadisten an der Spitze war ganz sicher ein brutaler Ort, ein menschenverachtender Ort. Menschen wurden erniedrigt, sie wurden gequält, missbraucht, als Zwangsarbeiter ausgebeutet. Die Opfer sollten gefügig gemacht und gebrochen werden.
Etwa 250 Chilenen und Deutsche wurden Opfer der Sekte. Paul Schäfer, ein evangelikaler Prediger, hatte sie Anfang der 1960er Jahre in Chile aufgebaut. Dass über Jahrzehnte nichts passiert ist, bezeichnet der CDU-Politiker Brandt als Versagen und Skandal. Nun haben die Opfer Anspruch auf bis zu 10.000 Euro für Gesundheit, Pflege oder Bildung. Die finanziellen Hilfen sollen Spätfolgen lindern, erklärt Nils Ann, Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Die Gesamtsumme ist noch nicht zu beziffern, so der SPD-Politiker.
Wir gehen von einem Volumen von 3,5 Millionen jetzt aus. Wobei ich noch mal sagen möchte, für die Frage Fonds, Pflege und Alter hängt es natürlich auch am Bundestag, weil wir auch nach unserer Vorstellung dort keine Obergrenze festlegen wollen, sondern tatsächlich nach den Bedarfen entsprechend die Finanzierung anbieten möchten.
Denn viele der Opfer haben unbezahlt Zwangsarbeit geleistet und leben heute in Armut.
Das jetzige Konzept wird wirksam helfen können. Es erkennt die Leiden der Opfer der sogenannten Colonia Dignidad ausdrücklich an und es benennt unsere moralische Verantwortung.
Aber nicht die rechtliche. Die Bundesregierung will keinen Präzedenzfall schaffen. Das Geld soll die Internationale Organisation für Migration, IOM, auszahlen. Besonders schwierig dabei, Täter sollen kein Geld bekommen. Aber wie in vielen Sekten sind Opfer teils auch selbst Täter geworden. Deshalb ist eine Handreichung und in Grenzfällen Rücksprache mit Fachleuten geplant. Schon im Haushalt für dieses Jahr sind 1 Million Euro für Hilfen vorgesehen. Wichtig sei, dass es nun schnell geht, betonen die Mitglieder der Kommission. Grünen-Politikerin Renate Künast verweist darauf, dass gegen den Sektengründer Paul Schäfer ein Haftbefehl wegen Kindesmissbrauchs vorlag, als er 1961 nach Chile floh.
Man hätte spätestens dann aber 1966 wissen können und müssen, als das erste Opfer geflüchtet war und erzählt hat, was dort passiert. Und trotzdem hat es dann am Ende bis 1996 gedauert, bis ein Ermittlungsverfahren in Chile da war und bis 2005, bis Paul Schäfer dann wirklich festgenommen wurde.
Führungsmitglieder der Sekte sollen enge Kontakte zu deutschen Politikern und Diplomaten gehabt haben. Die deutschen Behörden hätten weggesehen, so Grünen-Politikerin Künast.
Man muss schon sagen, Deutschland hat Schuld auf sich geladen, weil es mindestens die Strukturen unterstützt hat.
In den 1970er und 80er Jahren hat die Colonia Dignidad zudem mit der chilenischen Militärdiktatur Pinochets zusammengearbeitet. Laut Zeugenberichten sind etwa 100 Oppositionelle dort gefoltert und ermordet worden. Linken Politiker Friedrich Strettmanns.
Deshalb ist es aus unserer Sicht als Kommission auch sehr, sehr wichtig, dass wir es hinbekommen, dass vielleicht in naher Zukunft ein Gedenkort auf dem Gelände der Colonia Dignidad entsteht, der auch diesen Opfern ein würdiges Erinnern und Gedenken zuwendet.
Auf jeden Fall, beteuern die Mitglieder der Kommission, geht die historische Aufarbeitung weiter.
Es hat sehr lange gedauert, bis sich die Bundesrepublik bereit erklärt hat, den Opfern der Colonia Dignidad finanziell unter die Arme zu greifen. Zu den Reaktionen in Chile auf den Vorschlag der Kommission, Anne Herberg.
Ich finde das einen winzigen, aber wichtigen Schritt in die richtige Richtung.
So sieht Winfried Hempel das Hilfskonzept für die Opfer der Colonia Dignidad, das nun in Berlin vorgestellt wurde. Der Rechtsanwalt ist selbst in der deutschen Sektensiedlung in Chile aufgewachsen. Heute vertritt er ehemalige Colonos, also Siedler, die zu Opfern der Colonia wurden.
Was die Summe angeht, also 10.000 Euro, was ja auch kein Nettobetrag ist, der hier an Colonos direkt gezahlt wird, das möchte ich mit einer Frage beantworten. Decken 10.000 Euro 45 Jahre Sklavenarbeit? Kann man mit 10.000 Euro einem Opfer der Colonia einen würdigen Lebensabend geben? Also ich glaube, die beiden Fragen beantworten sich von alleine.
1961 vom deutschen Laienprediger Paul Schäfer gegründet, präsentierte sich die Colonia Dignidad als musterdeutsche Idylle in den chilenischen Anden. Daraus wurde ein Staat im Staate, das perfide Terrorregime eines pädophilen Sadisten, in dem Menschen versklavt, missbraucht, gefoltert wurden. Schäfer unterhielt enge Verbindungen zur Pinochet-Diktatur in Chile und zur deutschen Botschaft. Deutschland wusste davon und tat nichts, sagt Astrid Thym. Es sei dem persönlichen Einsatz weniger Abgeordneter zu verdanken, dass nun überhaupt ein Hilfskonzept erarbeitet wurde.
Ja, wir haben unsere Erwartungen überhaupt nicht hochgestellt, weil wir inzwischen gemerkt haben, dass Deutschland absolut nicht zahlen will, nicht zahlungswillig bis heute war. Wir sind dankbar für jedes bisschen, was wir erhalten, um ein Stückchen weiterzukommen.
Sie begrüßt die Einrichtung eines Fonds Pflege und Alter, doch die Details blieben unkonkret. Es bleibt eine symbolische, keine nachhaltige Hilfe für Menschen, die wie Astrid Thym und ihr Mann von klein auf Zwangsarbeit leisteten und heute kaum ans Monatsende kommen. Überlebende, die an den körperlichen und psychischen Folgen leiden, darunter Doris Gerd Benecke, die als Kind von Schäfer gegen eine Wand geschleudert wurde, Epilepsie bekam, seitdem nicht mehr arbeiten kann.
Was mir ein bisschen wehtut, dass man noch nicht mal eine kontinuierliche Rentenzahlung kriegt, wenn das schon so minimal ist.
Rechtsanwalt Hempel kritisiert die Argumentation der Bundesregierung, zwar eine moralische, aber keine juristische und politische Verantwortung für die Vorgänge in der Colonia Dignidad zu tragen. Es könne auch nicht sein, dass Deutschland Opfergruppen gegeneinander ausspiele, um keine Präzedenzfälle zu schaffen.
Dafür zieht man immer das Beispiel der Herero-Leute aus Namibien ran. Also das ist hochgradig unmoralisch, denn Deutschland hat sich an den Herero-Leuten schuldig gemacht und benutzt diese Schuld heute gegen die Colonos und benutzt diese Schuld als Argument, um einer anderen Opfergruppe, an der sie sich auch schuldig gemacht haben, nicht das zu geben, was ihnen der Gerechtigkeit nach zusteht.
Berücksichtigt worden seien außerdem nicht alle Opfergruppen, etwa die Opfer der Pinochet-Diktatur, die auf dem Gelände der Colonia Dignidad gefoltert und umgebracht wurden, sowie die von Schäfer missbrauchten chilenischen Kinder. Unklar ist außerdem, wie es mit einer strafrechtlichen Aufarbeitung weitergeht. Unlängst wurde das Strafverfahren gegen Hartmut Hopp, den ehemaligen Sektenarzt der Colonia Dignidad, eingestellt. Er lebt unbehelligt in Krefeld.
Das politische Ende der britischen Premierministerin Theresa May rückt näher. Eigentlich wollte sie Anfang Juni im Parlament abstimmen lassen, zum vierten Mal über das Brexit-Abkommen, das sie ausgehandelt hatte mit der EU. Schon dreimal war sie damit gescheitert, jetzt sollte eine Verständigung mit der Opposition die Mehrheit sichern. Doch die Verhandlungen sind geplatzt, keine Mehrheit in Sicht und mögliche Nachfolger für das Amt des Premierministers laufen sich bereits warm. Jens-Peter Marquardt über die neueste Wendung im Brexit. Brexit-Poker.
Die Gespräche zwischen der konservativen Regierung und der Labour-Opposition waren schon längst an einem toten Punkt angelangt. Eigentlich ging es zuletzt nur noch darum, wer den Stecker zieht und die Gespräche abbricht. Am Ende war es heute Labour-Chef Jeremy Corbyn, der diesen Job übernahm. Diese Gespräche haben ihr natürliches Ende erreicht, denn die Premierministerin hat jetzt ihren Rücktritt angekündigt. Und gleichzeitig sagen immer mehr Kabinettsmitglieder und andere Konservative, dass sie von diesen Gesprächen nichts halten. Deshalb beenden wir die Verhandlungen. Corbyn erklärte, seine Partei habe ihren guten Willen gezeigt. Es habe auch ein paar Fortschritte gegeben, aber eben nicht genug. So sei die Regierung nicht auf die Labour-Forderung eingegangen, nach dem Brexit eine dauerhafte Zollunion mit der EU zu bilden. Die Premierministerin gab dagegen der Labour Party die Schuld am Abbruch der Gespräche.
Wir haben in einigen Punkten Gemeinsamkeiten gefunden, aber wir haben nicht die Tatsache überwinden können, dass es in der Labour Party keine gemeinsame Position gibt, ob man wirklich den Brexit will oder lieber ein zweites Referendum.
6 Wochen lang hatten die Regierung und die größte Oppositionspartei miteinander gesprochen. May war auf Corbyn zugegangen, nachdem sie 3-mal mit dem EU-Austrittsabkommen im Unterhaus gescheitert war. In der ersten Juniwoche will sie dieses Austrittsabkommen noch einmal über einen Umweg ins Unterhaus einbringen, indem sie nun die dazugehörigen Ausführungsgesetze zur Abstimmung stellt. Diese Ankündigung Anfang der Woche war schon ein Anzeichen dafür, dass auch May von einem Scheitern der Gespräche mit der Opposition ausgeht. Es gibt allerdings nur geringe Aussichten, dass die Premierministerin in gut 2 Wochen eine Mehrheit für die Austrittsgesetze im Unterhaus erreichen kann. Und nach dem Abbruch der Gespräche mit der Opposition sind sie nun noch geringer. Der entscheidende Grund für das Ende der Verhandlungen ist aber, dass beide Parteien, Konservative und Labour, über den Weg heraus aus der EU auch intern völlig zerstritten sind. Jeder Kompromiss hätte Konservative und Labour vor eine Zerreißprobe gestellt. Und so war es denn kein Wunder, dass sich als erste die Hardline-Brexiteers der Konservativen über das Ende der Gespräche freuten. Andrew Bridgen, der in der konservativen Fraktion zu denen gehört, die einen klaren und harten Schnitt mit der EU wollen, erklärte:
What we need to do is for the Prime Minister to stand down.
Die Premierministerin muss jetzt zurücktreten. Wir brauchen einen Nachfolger, der an den wahren Brexit glaubt. Ihr Austrittsabkommen ist nicht akzeptabel. Damit verlassen wir die EU nicht, sondern lassen uns weiter auf Dauer von der EU kontrollieren. Dafür kann ich nicht stimmen. May will nach der neuen Abstimmungsrunde im Unterhaus Anfang Juni den Fahrplan für ihren Rücktritt bekannt geben. Mehr als 1 Dutzend Konservative innerhalb und außerhalb des Kabinetts machen sich Hoffnungen darauf, sie zu beerben. Boris Johnson, der ehemalige Außenminister und Anführer der Austrittsbewegung beim EU-Referendum 2016, hatte gestern bereits seinen Hut in den Ring geworfen.
Mit Russland oder ohne Russland? Vor dieser Entscheidung steht der Europarat mit seinen 47 Mitgliedstaaten. 2014 hatte Moskau völkerrechtswidrig die Krim annektiert. Der Europarat verhängte Sanktionen. Russland stoppte daraufhin seine Beitragszahlungen. Jetzt, bei Beratungen in Helsinki, gehen beide Seiten vorsichtig aufeinander zu. Eine Annäherung, die insbesondere auf Seiten der Ukraine Besorgnis auslöst. Carsten Schmiester.
Mehrheitlich, aber nicht einstimmig. Zumindest nicht ohne Widerspruch haben sich die Außenminister der Europaratsländer in Helsinki für die Lockerung der Maßnahmen gegen Russland ausgesprochen, das die Arbeit des Rates seit 2014 boykottiert. Eine Reaktion auf eben diese Sanktionen, die nach der Krim-Annexion verhängt worden waren. Unter anderem hatten russische Abgeordnete im Rat das Stimmrecht verloren. 3 Jahre später stellte Moskau dann die Beitragszahlungen ein. Eine Eiszeit, der jetzt leichtes Tauwetter folgen könnte, so Finnlands amtierender Außenminister Timo Soini. Russland hat beim Treffen erklärt, dass es im Europarat bleiben will. Dafür müssen sie ihren Verpflichtungen, auch den Zahlungsverpflichtungen, aber voll nachkommen. Und das ist eine gute Nachricht. Auch für den deutschen Außenminister. Heiko Maas sprach am Rande des Treffens mit Journalisten und lobte die Ergebnisse von Helsinki, wo zum einen das 70. Jubiläum des Europarates und seine Erfolge bei der Stärkung und Durchsetzung internationalen Rechts gefeiert und mit Blick auf Russland beschlossen worden sei,
dass in der Parlamentarischen Versammlung, die im Juni stattfindet, alle Delegationen Zugang haben soll, auch die russische. Das ist eine Voraussetzung dafür, dafür zu sorgen, dass Russland auch zukünftig dem Europarat angehört. Und genauso, dass wir uns auf einen Mechanismus verständigt haben, mit dem es in Zukunft möglich sein soll, auch Länder, die Mitglieder des Europarates sind, zu sanktionieren.
Mit einem neuen Sanktionskatalog. Etwa für den Fall, dass sie auf dem Gebiet der Menschenrechte gegen Grundsätze des Rates verstoßen. Kritiker des Beschlusses, auf Russland zuzugehen, waren nach Informationen aus dem Rat die Ukraine, Georgien und auch die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Timo Soini bestätigte das bei der abschließenden Pressekonferenz nicht im Detail, räumte aber ein, das Zitat, einige Staaten die Dinge ein wenig anders sehen. Sie haben sich aber nicht durchgesetzt mit ihrer Kritik, dass die letztliche Lockerung der Sanktionen von Moskau als Zeichen sich zumindest abschwächenden Protestes gegen die Krim-Annexion verstanden werden könnte. Heiko Maas widersprach dem. Er betonte,
dass es nichts verändert an unserer Haltung zu Fragen in der Ostukraine oder die Tatsache, dass die Annexion der Krim völkerrechtswidrig gewesen ist. Ich glaube aber, dass diejenigen, die Russland aus dem Europarat drängen wollen, dem Europarat mehr schaden damit, als dass sie Russland schaden.
Weniger der russischen Regierung, sondern vor allem den rund 140 Millionen Menschen in dem Land, die nur beim Verbleib Russlands im Europarat auch weiterhin unter dem Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention stehen und Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben. Viele so Maas hätten von diesem Recht in der Vergangenheit Gebrauch gemacht. Ihnen diese Möglichkeit offen zu halten, sei wichtig für die russische Zivilgesellschaft.
Er hat es wieder getan. Heute Morgen, gleich nach dem Aufstehen, hat US-Präsident Trump per Twitter Drohungen verschickt. Macht es euch nicht zu gemütlich, ihr werdet bald gehen, lautet seine Botschaft an Einwanderer ohne gültige Papiere. Erst ein paar Stunden zuvor hatte der US-Präsident einen Vorschlag unterbreitet für eine Reform der Zuwanderungsregelungen. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
George W. Bush und Barack Obama hatten vergeblich versucht, das Einwanderungssystem der USA zu reformieren. Jetzt will Donald Trump die 30 Jahre alten Einwanderungsgesetze grundlegend verändern. Jedes Jahr dürfen etwa 1 Million Einwanderer legal in die USA, davon 2/3 über den Familiennachzug. Trump spricht oft herablassend von Kettenmigration. Er will stattdessen ein leistungsorientiertes Punktesystem nach kanadischem Vorbild einführen. Ein Großteil der Einwanderer soll künftig über Leistung und Fachkönnen ins Land, forderte Trump.
A big proportion of those immigrants must come in through merit and skill.
Knapp 60% des Kontingents für Einwanderer will Trump mit jungen, gut ausgebildeten Einwanderern mit besonderen Qualifikationen und Englischkenntnissen füllen. Das aktuelle Einwanderungssystem diskriminiere dagegen, so Trump wörtlich, Genies und brillante Köpfe. Dies müsse sich ändern.
If you want to become an American citizen,
wenn du amerikanischer Staatsbürger werden willst, wird es genau klar sein, welche Anforderungen wir an dich stellen. Das werden wir in aller Deutlichkeit sagen.
It will be made crystal clear.
Gleichzeitig will Trump deutlich weniger Geringqualifizierte in die USA lassen, um amerikanische Arbeiter im Niedriglohnsektor besser vor der Konkurrenz durch Einwanderer zu schützen. Die illegale Einwanderung müsse ganz gestoppt werden, betonte Trump, weshalb der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko Priorität habe. Bei den Demokraten im Kongress stießen Trumps Reformpläne auf heftige Kritik. Würde daraus ein Gesetzentwurf, so wäre dieser schon bei seiner Ankunft im Kongress erledigt, sagte der Rechtsexperte der Demokraten im Senat, Richard Blumenthal.
It is a mockery.
Das ist eine Verhöhnung all dessen, was Amerika ausmacht. Weder Trumps Großvater noch mein Vater wären nach diesen Kriterien je nach Amerika gekommen. Außerdem ignoriere Trump erneut das Schicksal der sogenannten Dreamer, also jener bis zu 2 Millionen Menschen, die als Kinder illegaler Einwanderer ins Land kamen. Kritik kam jedoch auch von Republikanern, denen Trumps Vorschläge nicht weit genug gehen. Sie wollen auch die Zahl der legalen Einwanderer von derzeit rund 1 Million pro Jahr deutlich verringern.
Der Fall ist beispiellos. Jahrelang sollen Kinder und Jugendliche auf einem Campingplatz bei Lüchte missbraucht worden sein. Die Ermittlungen waren eine Abfolge peinlicher Pannen, aber es gibt auch Ergebnisse. Heute hat das Landgericht Detmold Einzelheiten aus der Anklageschrift bekannt gegeben. Jens Olaf Burdorf kennt die Vorwürfe.
Dem Hauptbeschuldigten Andreas V. wirft die Staatsanwaltschaft schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen in insgesamt 293 Fällen sowie den Besitz von Kinderpornografie pornografischen Bildern und Videos vor. Oberstaatsanwalt Ralf Vetter:
Die meisten der Taten resultieren aus dem Tatzeitraum 2008 bis 2018. Eine dieser Taten war aber bereits im Jahre 1998, sodass wir hier so einen Tatzeitraum haben von über 20 Jahren.
Alle 21 geschädigten Kinder seien zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen. Dem zweiten Angeschuldigten, Heiko V., wird in 2 Fällen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern über eine Webcam vorgeworfen. Dazu der Besitz von über 40.000 kinderpornografischen Bildern und Videos. 64 Seiten umfasst die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Noch nicht dabei ist der 33-jährige Mario S., der sich auf dem Campingplatz in Lüchtern 18 Kindern vergangen haben soll. Das erklärt Oberstaatsanwalt Ralf Vetter so.
Gegen den dritten Beschuldigten soll auch kurzfristig Anklage erhoben werden. Die Ermittlungen sind da nicht absolut parallel verlaufen. Wir sind da aber auch in diesem Fall kurz vor Abschluss der Ermittlungen und ich gehe davon aus, dass, wie gesagt, kurzfristig da auch eine Anklage erhoben wird.
Bislang war immer von rund 1.000 Fällen sexueller Gewalt die Rede. So viele werden aber vor Gericht nicht zur Anklage kommen.
Nein, ich gehe nicht davon aus, dass wir insgesamt die Zahl von 1.000 erreichen werden. Das liegt einfach daran, dass wir hier natürlich überwiegend Kinder und Zeugen haben, die sehr jung sind oder eben zur Tatzeit waren. Es ist dort sehr schwierig, anhand der Aussagen der Zeugen konkrete Taten zu konkretisieren. Die Anklage gegen den jetzt Angeklagten fasst da die Taten zusammen, von denen wir sicher ausgehen, dass die nachzuweisen sind.
Die betroffenen Kinder sind wichtige Zeugen vor Gericht. Ob ihnen eine weitere Schilderung der Gewalttaten erspart bleibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, erklärt Oberstaatsanwalt Vetter.
Ob hier die Geschädigten selbst vernommen werden, ist Entscheidung grundsätzlich erstmal der Kammer des Gerichts. Allerdings können natürlich auch die Beteiligten, also Staatsanwaltschaft, Nebenklägervertreter oder die Verteidiger, die Vernehmung dieser Zeugen und Zeuginnen beantragen. Ein Geständnis der Angeklagten könnte natürlich dazu führen, dass zumindest eine detaillierte Schilderung den Zeugen erspart bleibt.
Der Prozess gegen die drei hauptbeschuldigten Männer wird wahrscheinlich Ende Juni oder Anfang Juli vor dem Detmolder Landgericht beginnen.
Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell. Laura Dahlmeier schnallt die Skier ab und stellt das Gewehr in die Ecke. Deutschlands erfolgreichste Biathletin beendet ihre einmalige Karriere. Nach Siegen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, aber zuletzt eben auch sich häufenden gesundheitlichen Problemen. Andrea Otto berichtet.
Das ist bei Laura Dahlmeier jetzt absolut wörtlich zu nehmen. Sie sagt Servus, so wie es ihre Art ist, reiflich überlegt und mit einer tiefgründigen Erklärung. Wahrscheinlich ist die Entscheidung vor ein paar Wochen irgendwo in mehreren tausend Metern Höhe auf einer Skitour im Iran gefallen. Ihre Art abzuschalten nach jeder Saison. Ihre Art, sie selbst zu bleiben.
Freiheit ist für mich was extrem Wichtiges. Also ich liebe die Freiheit und es ist für mich ganz schlimm, wenn ich zu sehr in so Zwänge drin bin.
Der Biathlonsport war manchmal Zwang für die Garmisch-Partenkirchnerin, aber auch die große Liebe und die größte Herausforderung. Keine konnte sich so schinden, so ans Limit und darüber hinausgehen.
Ich glaube, ich bin das erste Mal auf Ski gestanden mit 2 Jahren und da ist mir das schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich habe viel investiert, ich habe sehr, sehr viel trainiert, war viel draußen, habe immer an das große Ziel gedacht.
Dem großen Ziel, die beste Biathletin der Welt zu werden, hat sie alles untergeordnet. Weltcup-Debüt 2013 gleich bei der WM, von da an ging es steil bergauf. Laura Dahlmeier ist Doppel-Olympiasiegerin, hat in ihrer Karriere bei Weltmeisterschaften unter anderem 7-mal Gold geholt und den Gesamtweltcup gewonnen. Das alles mit gerade mal 25 Jahren. Ihre beste Saison war 2016-2017, wo sie bei der WM in Hochfilzen mit 5-mal Gold Geschichte geschrieben hat.
Gold für die Gold-Laura!
Und Laura wollte noch mehr, ein weiteres Ziel, Olympiasiegerin werden. In Südkorea holte sie 2-mal Gold. Der Sprint war das perfekte Rennen, sagt sie heute. Mehr geht nicht. Doch danach war der Körper geschwächt und der Kopf leer.
Nach Olympia war da für mich echt so ein bisschen die Luft raus und auf einmal habe ich alle meine Ziele erreicht, alles, von dem ich geträumt habe. Und dann habe ich mir natürlich im Frühjahr die Frage gestellt, was kommt jetzt, wie geht's weiter?
Es kam ein Winter mit Höhen und Tiefen und 2 weiteren WM-Medaillen. Und auch die Frage nach dem Sinn kam wieder mit der Antwort, es gibt keine mehr. Sie habe keine Biathlon-Ziele mehr, sagt sie in einem 3 Seiten langen Brief an alle ihre Fans.
Und noch eine Meldung vom Sport. Der Hamburger SV trennt sich zum Saisonende von seinem Trainer Hannes Wolf. Der hatte mit dem HSV den fest eingeplanten Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga verpasst. Das war's für heute im Echo des Tages. Im Studio war Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.